Und es gibt drei wichtige Dinge für die LCA und das ist Daten, Daten, Daten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün, dem Podcast rund um Nachhaltigkeit und Logistik mit Timo Landner und Moritz Petersen. It's the life cycle, stupid, könnte der Titel der heutigen Episode sein. Dass man jedes Produkt und jeden Prozess immer über den gesamten Lebenszyklus bewerten und vergleichen muss, sollte mittlerweile bekannt sein. In der Logistik mit Equipment, das zum Teil jahrzehntelang läuft, ist das natürlich besonders relevant. Lifecycle Thinking, das kennt partiell sogar euer wirrer Onkel, wenn ihm beim Osterbrunch einfällt, dass euer linksgrün versifftes Elektroauto ja eine Batterie hat, die hergestellt werden muss. Danke, Dieter, das war uns noch gar nicht klar. Du hast uns echt die Augen geöffnet. Lass uns weiter Diesel verbrennen. Naja, Schmerz beiseite. Im Transportkontext ist eine Lebenszyklusbetrachtung also schon lange ein Thema. Ob das jetzt gut gehandhabt wird oder nicht, sei mal dahingestellt. In der Intralogistik kommt das Thema etwas langsamer. Wahrscheinlich, weil es dort keine so grundsätzlich unterschiedlichen Technologiestränge zu vergleichen gibt. Trotzdem ist da viel Musik drin. Drum haben wir uns einen Experten eingeladen. Tobias Kuchartz ist bei Körber Supply Chain verantwortlich für Product Lifecycle Management, Parcel Logistics for Conveying. Was das genau bedeutet, wird uns gleich selbst erklären. Wir haben mit Tobias besprochen, wie Lifecycle Thinking bei Körber zum Einsatz kommt, welche Daten wie gesammelt werden und wie sie aufbereitet werden, was eine EPD ist, wozu man sie braucht und so weiter und so fort. Genug geredet, rein in die Folge mit Tobias.
Ja, morgen. Morgen, Tobias.
Wunderschönen guten Morgen.
Tobias, erste Frage, die ich hätte. Wie kommst du ins Stadion?
Und in welches?
Und in welches, genau.
Oh, ich komme in das Max-Morlock-Stadion nach Nürnberg. Und je nach meinem zeitlich verfügbaren Rahmen nehme ich mein Auto oder ich nehme den Bus.
Ja.
Genau.
Die Frage haben wir jetzt natürlich nicht umsonst gestellt. Zunächst einmal, du hast jetzt zwei vor dir sitzen virtuell, die Fußballfans sind. Gegen wen würdest du lieber spielen im nächsten Jahr? Gegen den VfL Bochum oder gegen Holstein Kiel?
Ich würde lieber gegen den VfL Bochum spielen.
Das finde ich gut, weil das heißt ja, dass die nach unten sich bewegen müssen, nicht wahr?
Nee, ich denke, die könnten sich wieder nach oben bewegen. Mhm. Und wir als Club mit unserer recht jungen Mannschaft, aber einem ambitionierten Trainer, sehe da schon die Möglichkeit, dass da noch Luft nach oben ist, auch wenn er es vehement in jedem Interview abstreitet und alle nur noch einbremst, weil der Franke an sich neigt ja zum Wechselbad der Gefühle. Also beim 1-0-Sieg geht es oben raus und wir ab in die erste Liga und Europapokal. Und wenn dann zwei Niederlagen in Folge sind, dann bricht die Welt zusammen. Genau deswegen muss man die Euphorie, positiv als auch negativ, in Nürnberg ab und an mal bremsen. Und das macht er gut, das macht er gut.
Aber wir fassen zusammen. Du glaubst und hoffst, dass du gegen den VfL Bochum spielst, weil der wahrscheinlicher in der ersten Liga bleibt als Holstein Kiel. Moritz, hast du das vernommen?
Ja, habe ich so zur Kenntnis genommen. Tobias, aber lass uns über ähnlich emotionale Themen sprechen. Genau. Warum hast du denn Tobias eingeladen?
Genau, das kann ich gleich mit erklären. Aber zunächst mal würde ich Tobias einfach bitten, dass du dich in kurzen Worten vorstellst und auch in gleichen Atemzug aber auch deine Rolle bei Körber, weil das ist nämlich dein Arbeitgeber, gleich mit beschreibst.
Also ich bin der Tobias Kuchartz, ich bin 38 Jahre alt, bin in Nürnberg geboren, bin dort aufgewachsen und wohne auch immer noch dort. Meine berufliche Laufbahn habe ich bei der Denmark Plastics Group begonnen, die haben Spritzgussmaschinen gebaut, in der Ausbildung als Mechatroniker. Dann ging es über den zweiten Bildungsweg Richtung Maschinenbaustudium. Währenddessen war ich immer wieder tätig für meinen alten Arbeitgeber, unter anderem auch in Ningbo in China, im Bereich Inbetriebnahme von Spritzgussmaschinen. Nach meinem Studium bin ich weiter zur Firma Riedhammer. Da haben wir Industrieofenbau gemacht und war da als Bauleiter und Projektleiter weltweit tätig, in vielen exotischen Ländern, in die man so eigentlich nicht kommt. Und dann führte mich mein Weg nach Stuttgart und dort habe ich im Bereich Industrieinstandhaltung gearbeitet und mit einem schwäbischen Unternehmer Firmen integriert in unser bestehendes Unternehmen und da was aufgebaut. Genau, bevor es dann 2019 wieder zurück in die Heimat ging und dann zur Siemens Logistics. Und auf die Siemens Logistics wurde dann der Bereich Paketlogistik wurde im Jahr 2022 von Körber übernommen. Und somit bin ich jetzt für die Körber AG tätig und das als Produktmanager.
Genau, als Produktmanager. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Jetzt nicht unbedingt, was ist ein Produktmanager? Ich glaube, das können die meisten Hörer sich vorstellen, sondern was deine Aufgabe auch ist. Aber bevor wir darauf nochmal eingehen, kannst du uns vielleicht nochmal, ich meine, Körber ist schon bekannt als Name, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz nochmal kurz einordnen, wie die Körber sich aufgestellt hat und wo da dein Bereich ist.
Damit du das jetzt mal verstehst, Team.
Gut. Die Körber AG ist ein Hamburger Unternehmen, eine Hamburger Aktiengesellschaft mit vielen kleinen Unterunternehmen. Also so um die 90 GmbHs gehören dazu. Das aufgeteilt in verschiedene Business Units. Und zwar in den Bereich Technologies, Pharma, Supply Chain und Digital. Die Körber versteht sich als Gestalter, Macher und Pioniere. Also das Motto ist Marktführerschaft durch Technologieführerschaft. Wir verstehen uns selber als Innovator. Also wir wollen technologisch vorne dran sein, um unseren Kunden natürlich die besten Lösungen zu bieten und die besten Dienstleistungen und den meisten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Und dafür nehmen wir natürlich einen großen Teil unseres Umsatzes, unseres Gewinns auch wieder in die Hand, um an neuen Themen, Projekten, Produkten, Dienstleistungen zu forschen, um hier halt einfach dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus zu sein.
Und in dem Kontext bist du in der Parcel-Einheit tätig als Produktmanager, du sagtest das schon. Und das ist auch der Grund, weswegen wir dich eingeladen haben, weil wir wollen heute über Lifecycle Assessment, Eco-Design halt sprechen. Das ist eine Aufgabe, die du mitgestaltest, mitbegleitest in der Einheit Körber Parcel. Kannst du uns zum Anfang erklären, was denn ein LCA ist?
Ein LCA ist ein Lifecycle Assessment. So, das ist nicht die Erklärung, das ist nur ausgesprochen. Das ist eine komplette Analyse des gesamten Produkts. Also wir haben einen Rahmen einer LCA, zum Beispiel ein Produkt. Bei mir in dem Falle, ich kümmere mich bei uns in der Firma ums Thema Conveying, heißt mein Produkt ist der Good-Förderer, so wie er in jedem Paketverteilzentrum steht, auch in jedem Flughafen. Jeder, der sich jetzt überlegt, ey, wie schaut denn so ein Good-Förderer im Paketverteilzentrum aus? Ja, der muss mal hinter ein Check-in am nächsten Flughafen schauen. Die Dinger schauen genauso aus. Ich nehme dieses Produkt und drösel es auf in alle seine Bestandteile. Und zwar nicht nur vom Material her, sondern ich drösel es auch auf in den kompletten Lebenszyklus. Wann beginnt so ein Lebenszyklus? Er beginnt, wenn ich Material einkaufe, bei mir in der Firma. Für das Material beginnt der Lebenszyklus noch viel früher. Und zwar, wenn dann, dass ich es aus der Eisenerzmine schürfe oder raushol und dann weiterverarbeite zu Halbzeug. Oder auch, wenn ich es beim Schrotti abhole und wieder einschmelze und daraus wieder Rohstoff mache. Aber heißt, diese Bereiche betrachtet man auch. Und der Lebenszyklus endet, wenn ich ganz am Ende das Produkt wieder demontiere und wieder dem Recyclingprozess zuführe. Also das Ganze wieder dem Schrotti gebe und ein anderer packt es und macht ein nächstes Produkt draus. So, das ist der gesamte Lebenszyklus. Da gibt es ein paar Fachbegriffe für. Das heißt Cradle to Gate, also von der Wiege bis zum Tor. Ja, dann gibt es noch Cradle to Grave, also von der Wiege bis zum Grab. Und dann gibt es noch die Begriffe Cradle to Cradle. Und dann wären wir in der Circular Economy. Heißt, wir haben einen kompletten Kreislauf. Alles, was in dem Produkt war, verbuddeln wir am Ende nicht, sondern wir nutzen es wieder. Genau. Und das LCA an sich ist eine riesen Excel-Tapete. Das ist eine riesen Excel-Tapete mit Werten. Ein Normalsterblicher checkt das nicht. Und es ist einfach eine riesige Datenanalyse. Und es gibt drei wichtige Dinge für die LCA und das ist Daten, Daten, Daten. Es dreht sich nur um Daten und um Gewichte, um Mengen, um KPIs, welches Material hat, welchen Emissionsfaktor, wie kann man den bestimmen, wie kann man den verbessern, beziehungsweise wie kann man bestimmen. Verbessern kommt im Nachgang. Hier geht es nur um den Ist-Stand aufzunehmen. Die LCA, wenn die fertig ist, dann weiß ich, okay, mein Produkt emittiert so und so viel CO2, aufgeteilt in 13, 14, 15 verschiedene Lebensphasen.
So, jetzt hast du erklärt, was ein LCA ist, wie der Approach halt aussieht und dass man dafür sehr viele Daten braucht. Da werden wir gleich nochmal expliziter mit Sicherheit drauf eingehen. Aber die Frage, die ich jetzt hätte, wäre, warum macht Körber das eigentlich? Was ist das Ziel dahinter?
Also das Ziel ist natürlich, den Konzern und uns als Gesellschaft und unsere Produkte nachhaltiger zu machen. Heißt, weniger Ressourcen zu verbrauchen, Produkte zu entwickeln, die weniger Energie verbrauchen, um hier einfach für die folgenden Generationen diese Welt noch so zu erhalten, wie sie halt aktuell ist. Oder sie vielleicht auch mal wieder besser zu machen, ein Stück weit.
Das heißt also, das ist das übergeordnete Nachhaltigkeitsziel, was damit zu erreichen wäre. Und das LCA ist quasi die Datengrundlage dessen, überhaupt erstmal zu ermitteln, wo die Körber halt steht in den einzelnen Produkten. Jetzt habt ihr noch einen weiteren Prozess, ich will es mal so rum sagen, den ihr dort mit verbindet. Das ist das sogenannte Eco-Design. Bevor wir gleich auf diesen gesamten Prozess mal eingehen, was ihr mit der Datenaufnahme macht und wie ihr das hinterher verbessert, kannst du uns vielleicht nochmal zum Anfang auch nochmal kurz erklären, was Eco-Design ist?
Okay. Also die ganze Nachhaltigkeitsstrategie von Körber steht auf drei großen Säulen. Eine ist die ökonomische Säule, eine ist die gesellschaftliche Säule und dann noch die Säule der Unternehmensethik. Ich denke, wir blenden das Thema Unternehmensethik und gesellschaftlich jetzt mal aus, weil bei uns geht es mit Eco-Design hauptsächlich um das Ökologische. Da haben wir zwei Teilbereiche, einmal Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft. Und das Thema Eco-Design, das fällt hier in den Bereich Klimaschutz. Also heißt, wie können wir das Design unserer Produkte so gestalten, dass wir möglichst wenig Embodied Carbon erzeugen. Embodied Carbon ist die Emissionswerte, die in dem Produkt stecken, also hauptsächlich in der Herstellung, bis es ausgeliefert wird. Und natürlich auch wichtig, die CO2-Emissionen zu betrachten, die im laufenden Betrieb des Produkts erzeugt werden. Das sind die sogenannten Scope 3.11-Emissionen. Ich denke, da werden wir später mal noch näher drauf eingehen. Aber hier genau auf diese Emissionen zielt Eco-Design. Also in der Entwicklung, in der Konstruktion, in der Kalkulation, in der Auslegung des Produkts, des Gegenstands, auch gerne der Dienstleistung. Ja, auch Dienstleistungen haben CO2-Emissionen. Machen wir uns schon Gedanken, wie wir die möglichst gering halten.
Und magst du mir so eine Idee geben, wie sich das in den gesamten Entwicklungsprozess einordnet? Denn ich habe jetzt noch relativ wenig Vorstellung davon, wieso, also ich würde mal davon ausgehen, ihr habt Produkttypen, die in verschiedenen Generationen immer weiter verändert und verbessert werden über die Zeit und sicher auch einfach komplett neue Konzepte und Produkte. Ist so eine LCA für eine Art von, weiß nicht, Gurtförderer oder so, wie so ein Dokument, das du kontinuierlich weiterentwickelst über die Produktgeneration und dann quasi versuchst, dadurch zu visualisieren und zu transportieren, wo vielleicht der größte Hebel ist? Oder ist das was am Anfang von einem Konzept aufgestellt wird, um zu gucken, wie das aussehen würde? Also wie sortiert sich das ein in den Gesamtprozess?
Also es gibt zwei Ansatzpunkte. Einmal der Ansatzpunkt, wir entwickeln ein Produkt neu oder wir entwickeln ein Produkt weiter. Wenn wir ein Produkt neu entwickeln, dann schreiben wir ein SOW, ein Statement of Work. Und da steht genau drinnen, was die Entwicklung machen soll. Also Daten vom Produkt, Höhe, Länge, Breite, ziemlich simpel. Maximales Gewicht. Durchsatzzahlen, ganz bei uns im Parcel besonders wichtig. Ja. Bei uns geht da alles Richtung Durchsatz, also wie viele Pakete pro Stunde kriegen wir durch die Maschine, durch die Anlage, durch die Funktionsgruppe durch. Und dann natürlich auch im SOW stehen auch Zielkosten, ja, was das Produkt kosten soll, was es für wie viel Geld es verkauft werden soll im Nachgang. Und da gibt es ein festes Kapitel, das heißt Nachhaltigkeit. Und so wie wir alle anderen Randbedingungen definieren als Produktmanager, definieren wir auch den CO2-Ausstoß, beziehungsweise auch den Energieverbrauch, aus dem sich der CO2-Ausstoß ja wieder berechnen lässt. Und das gebe ich fest vor. und gebe feste Werte vor, sage so, ich möchte jetzt dieses und jenes Produkt oder Staff in Embodied Carbon nicht mehr als 800 Kilogramm CO2 haben. Ja, dann gibt es natürlich in der Konstruktion erstmal schweres Seufzen und fragende Blicke, aber wir sind auf dem guten Weg, auch hier die Leute zu sensibilisieren und haben auch schon die ersten Erfolge eingefahren, dass wir Produkte wirklich in der Hinsicht optimiert haben. Und genauso ist es auch mit der wieder die Operations-Phase, also den Betrieb des Produkts. Das Produkt darf nicht mehr Energie verbrauchen wie 200 Watt. Genau. Und das sind knallharte Vorgaben und an denen werden sie gemessen.
Und wie kommst du zu den Vorgaben? Warum 800 Kilo und warum nicht 700 und warum nicht 900? Ist das so ein, wie habt ihr sowas, wie setzt ihr solche Ziele? Ist es einfach, es muss einen bestimmten Progress von Generation zu Generation geben und dann sind es einfach, weiß nicht, 7% weniger oder so? Oder was hält dich davon zurück, das mal zu halbieren?
Ja, also wie kommen wir zu den Zielen? Baselining. Einfach nur Baselining heißt, wir nehmen unser Produkt, wir machen eine LCA. Dann sehen wir, was kommt am Ende da raus. Dann nehmen wir das nächste Produkt, machen eine LCA, was kommt da raus. Dann teilen wir einfach mal die Masse des Produkts durch die CO2-Emissionen. Dann kriegen wir einen KPI. Ja. Und dann können wir uns auch noch an Werten, frei verfügbaren Werten aus Datenbanken beziehen, weil nämlich einen wirklichen Vergleich gibt es nicht. Ich kann aktuell keinen Good-Förderer vergleichen, weil kein anderer Wettbewerber außer wir eine gültige EPD für sein Produkt hat. Also es ist nicht so, dass wie jetzt beim Preis, ich frage den an und den an und den an, dann habe ich 7 verschiedene Preise und dann sage ich, naja, ich liege ungefähr da und kann es jetzt optimieren, sondern wir sind ganz am Anfang dieses Themas. Das macht es ja auch so spannend. Also wir arbeiten wirklich super kreativ und wir haben die Möglichkeit als Körper, dadurch, dass wir jetzt auch schon so weit sind mit dieser ganzen Entwicklung, die Maßstäbe auch mit zu definieren. Weil du halt einfach der Erste bist. Einer der Ersten, der das macht. Und so kommen wir zum Baselining. Und wenn wir ein Baselining haben und auch die Erfahrung sammeln, ja, dann können wir abwägen, okay, das Produkt hat jetzt aktuell 1200 Kilogramm Embodied Carbon. Also wägt mal kurz ab, jetzt kann ich hier und da noch nachjustieren, macht mal eine kleine Konzeptphase und sagt, okay, wir einigen uns auf 900 Kilogramm oder 800, die wir erreichen wollen, mit diesen verschiedenen Maßnahmen, die wir planen zu machen in der Entwicklungsphase. Und so kommen wir dahin. Und das ist Schätzen aus Erfahrung, aber am Ende Erfahrungswerte sammeln und diese wieder in den Zielen ausgeben. Oder
ja. Was ist deine EPD? Das hast du eben so nebenbei fallen lassen und das wollen wir jetzt gerne wissen, was das eigentlich bedeutet.
Die EPD ist letztendlich das Endprodukt der LCA. Ich habe vorhin schon gesagt, die LCA ist eine gigantische Excel-Tapete mit Wörtern, die der Otto-Normalverbraucher noch nie gehört hat. Ja, und da in der LCA geht es um Frischwasserverbrauch, es geht um CO2-Emissionen, es geht um Landnutzung und so weiter. Und es gibt 15 verschiedene Faktoren. Und diese Faktoren haben ja eigentlich alle eigene Werte. Ja, aber in der LCA wird das umgerechnet in CO2-Äquivalent. Mhm. Ja, so dass jede Emission immer in dieser Einheit CO2-Äquivalent ausgegeben wird, so dass es auch an jeder versteht. CO2 ist in aller Munde. Es gibt viele Gase wie Methan, oder Schwefelhexafluid, die ebenso klimaschädlich sind und wesentlich klimaschädlicher als CO2, aber auch das wird umgerechnet in CO2-Äquivalent. Ja, und diese LCA, die kann man nicht lesen, wenn du nicht vom Fach bist, wenn du das nicht selber mitentwickelt hast, wenn du da, ja, das kannst du keinem Kunden geben, weil der macht das nach 5 Minuten wieder zu und checkt das einfach nicht. Und deswegen machst du eine EPD, das ist eine Deklaration, und da gibt es 3 Statis diese Deklaration. EPD Typ 1, Typ 2, Typ 3. Und der Unterschied ist, Typ 1 ist einfach ein Energielabel, wie der Energy Star oder diese blaue Engel, dieses Umweltabzeichen. Das können sich Unternehmen auf ihre Produkte machen und können das damit ausweisen, dass es halt besonders umweltfreundlich ist. Ja. Dann die Typ 2 EPD, da muss eine LCA im Hintergrund gemacht werden. Aber die LCA ist natürlich Eigentum des Unternehmens, was es macht, und kann eine Typ 2 EPD ausgeben. Und diese ist einfach eine Selbstdeklaration. Also ich schreibe da Werte rein und sage, lieber Kunde, im Hintergrund die LCA, wenn du möchtest, kannst du da reinschauen, ja, um das zu verifizieren. Der Kunde, wenn er keinen Spezialisten an der Hand hat, checkt das eh nicht. Und die meisten Unternehmen, die geben diese Daten auch gar nicht frei, ja, weil die natürlich vertraulich sind. Sondern gibt es die EPD Typ 3, das ist eine verifizierte EPD. Heißt, da kommt ein Third-Party-Dienstleister und der sagt, okay, das, was die Firma Körber oder XY hier gemacht hat, das ist korrekt, das entspricht den Regeln, den Standards und ich kann das hier unterzeichnen als Prüfer und somit ist das dann extern verifiziert. Und die EPD ist dann einfach 3 Seiten, 3 bis 11 Seiten, je nach Umfang der EPD und zwar so aufbereitet, dass es ein jeder versteht.
Jetzt hast du neben dem EPD auch das Lifecycle Assessment erklärt, wie dieser Prozess halt auch irgendwie gestartet wird. Und du hast auch schon gesagt, man braucht 3 Sachen dafür, nämlich Daten, Daten, Daten. Aber wen braucht man denn eigentlich auch als Person dafür? Weil das wirst du ja nicht alleine machen können, sondern du brauchst auch deine Ansprechpartner im Unternehmen. Ich kann mir vorstellen, wenn man Daten, Daten, Daten braucht, muss man sehr, sehr, sehr viel durch die Gegend laufen und gucken, dass die Daten auch irgendwo zu einem kommen. Also kannst du uns da mal Einblick geben, wie so der Kommunikationsprozess aussieht und wen man dazu braucht?
Im Regelfall große Unternehmen, die arbeiten ja mit dem ERP-System, wo einzelne Materialien, Materialnummern auch in Infosätzen gepflegt sind. Und da die Daten, die da rein müssen, sind Gewicht, Material, und heißt alles, alle, die das machen, das ist die Entwicklung. Also die Entwicklung bringen uns ganz viele Daten, die fügen die auch in unser ERP-System ein, sodass wir die dann automatisiert weiterverarbeiten können. Wer noch Daten pflegt bei uns, ist der Einkauf. Ne, wir fertigen ja nicht alles selber, wenn wir jetzt Kugellager zukaufen oder Gurte oder Roboter, ja, ganze SCADA-Roboter, dann gehen wir auf den Lieferanten zu und sagen so, lieber Lieferant, ich möchte eine EPD. Und das, meine Erfahrung ist, umso größer das Unternehmen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie das haben, ja, dass sie uns eine EPD liefern oder ein Product Carbon Footprint, also ein PCF, das ist eine verkleinerte EPD, sodass wir wissen, diese Komponente, wenn wir die hier einbauen, hat die so und so viel Emissionen, Embodied Carbon. Also die CO2-Emissionen, die letztendlich dort von Gradle to Gate enthalten sind, um mal wieder den Bogen zu spannen zur Einleitung unseres Gesprächs. Und die wenden wir an. Heißt, umso mehr Daten wir von unseren Lieferanten auch bekommen, umso einfacher ist es für uns, das weiter zu verarbeiten und für uns eine LCA und eine EPD zu machen. Deswegen ist der Einkauf elementar. Genauso wie der Einkauf nach Reach-and-Roast-Daten fragt, nach Preisen, nach Lieferzeiten, genauso muss der bei uns nach Emissionsdaten fragen, die wir dann in unsere Systeme einarbeiten.
Jetzt hast du erklärt, mit Einkauf und ERP-System, wie ihr an die Daten kommt. Jetzt hast du aber auch noch zusätzlich erklärt, dass ihr natürlich auf eure Lieferanten zugehen müsst. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nicht jeder Lieferant Daten hat, weil er noch nicht gestartet hat oder gerade in dem Prozess halt drin ist. Wie geht ihr selber mit diesem Thema um, dass ihr, wenn ihr Daten anfordert und diese nicht bekommt, was macht ihr damit?
Man fordert sie ein, man unterstützt den Lieferanten auch, an diese Daten zu kommen. Also ich hatte mit dem Hersteller von Robotern, hatte ich mehrere Meetings, wo ich ihnen genau erklärt habe, was ich denn von ihnen will. Mhm. Also was eine LCA ist, was eine EPD ist. Ich habe sie dann auch gefragt, ob sie ihr Produkt unterteilen können in verschiedene Materialien und mit Gewichten, sodass wir da schneller irgendwie ans Ziel kommen. Mhm. Klar, in so eine Embodied Carbon Berechnung kommen natürlich auch die Prozesse mit rein in der Fertigung. Heißt, wenn ich fräse, wenn ich drehe, wenn ich abkant, wenn ich laser, wenn ich schweiß. Schweißen ist besonders schlecht, weil viel Energie benötigt wird und hohe Emissionen entstehen. Aber für mich wäre es jetzt erstmal auch hilfreich, wenn ich natürlich nur das Material mit KPIs letztendlich berechnet kriege. Aber klar, die Ansage an unsere Lieferanten, vor allem an unsere strategischen Lieferanten, die hohe Volumen an uns liefern, ist, dass sie sowas in Zukunft zu liefern haben. Mhm. Und das ist auch die Anforderung von unseren Kunden an uns, an die Parcel Logistics, ja, dass wir natürlich unsere CO2-Emissionen erstmal reporten sollen. Mhm. Ja, und dass wir diese natürlich dann auch über die Zeit verbessern sollten oder müssen. Und das ist für uns mittlerweile ein Wettbewerbsfaktor. Ja, das ist für uns klarer Wettbewerbsfaktor, weil die das irgendwann vergleichen werden. Die werden ein Angebot vom Anbieter X und vom Anbieter Y am Tisch haben. Wenn die Preise ungefähr gleich sind, dann kommen die nächsten Kriterien, wonach bewertet wird. Ja, das sind Lieferzeit, das sind Erfahrungen mit dem Lieferanten und das sind CO2-Emissionen. Warum ist das so wichtig? Weil auch diese Firmen oder unsere Kunden sich das auf die Fahne schreiben und auch bemüht sind oder sehr stark in diese Richtung tendieren, ihre CO2-Emissionen zu senken. Ja, jeder, der ein Paket bekommt, egal von welchem Dienstleister, der kann ja auch mal gerne auf das Auto schauen. Und ich möchte behaupten, zu 90% steht da irgendwas mit Green, Net Zero, Less Emissions und so weiter drauf. Und jeder schreibt sich das auf die Fahne. Aber es heißt, nur schreiben und erzählen hilft ja nicht, sondern man muss auch machen. Und das merken wir bei uns im Paketumfeld ungemein. Die machen und die stellen Anforderungen an uns und genauso stellen wir die Anforderungen an unsere Lieferanten, um dem gerecht zu werden.
Ich würde gerne noch einmal einen Schritt zurückgehen in die Erstellung von so einem Lifecycle Assessment. Du hast gesagt, Daten sind wichtig. Das ist natürlich intuitiv leicht verständlich, dass man für bestimmte Bauteile, die man einkauft, wenn da der Lieferant sagt, so, das hat jetzt, weiß ich nicht, 200 Gramm Embedded Carbon, das ist ein Fakt. So, den kann man als Fakt nehmen. Du musst doch aber auch sehr viele Annahmen treffen, oder? Gerade darüber, wie die Produkte genutzt werden. Da gibt es wahrscheinlich irgendwelche definierten Nutzungsarten, wie lang, wie schnell und so weiter. Aber letztlich muss man doch vielfach abschätzen, was wohl passieren wird, oder?
Ja, da hast du vollkommen recht. Das große Fragezeichen oder das anspruchsvollste, der anspruchsvollste Bereich sind wirklich die 3.11-Emissionen. Da ist es so, wir liefern ein Produkt aus zu einem Kunden. Wir wissen nicht, wie lange er es betreibt, wie intensiv er es betreibt, mit welcher Leistung er es betreibt und vor allem mit welchem Strommix er es betreibt. Wir haben in Europa aktuell der EU27 Strommix, der erzeugt 400 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Jetzt ist es natürlich ziemlich einfach, am Anfang seine Emissionen zu reduzieren, indem ich mir grünen Strom besorge bzw. grünen Strom beziehe von einem Energieversorger, der mir das auch zertifiziert und auch ausweist. Somit hätte ich für meine Kilowattstunde Strom 0 Gramm CO2. Und dann wäre es ja eigentlich wurscht in Bezug auf meine Emissionen, ob meine Maschine 1 kW pro Stunde verbraucht oder 100 kW. Ja, weil letztendlich, wenn ich grünen Strom habe, habe ich halt wenig Emissionen. Klar, wenn sie mehr Energie verbraucht, kostet es den Unternehmer oder den Kunden mehr Geld. Das ist so die große Frage. Und zwar, es ist so, die 3.11-Emissionen musst du reporten, wenn du das Produkt in den Markt bringst. Das ist wie in der Autoindustrie. Du nimmst jetzt einen VW Golf, der hat 160 Gramm pro Kilometer Emissionen und VW gibt vor, okay, der Lifecycle oder die Nutzungsdauer sind 160.000 Kilometer. Somit multiplizieren die 160.000 mal 160 Gramm und dann müssen die für dieses Fahrzeug diese Emissionen reporten. Ja. Und das mit ihrer ganzen Flotte und den ganzen Fahrzeugen, die sie ausliefern. So, und wie ist das jetzt bei uns? Wir bauen einen Singulator, einen Sorter, einen Diverter oder einen ganz normalen Gurtförderer. Der verbraucht 200 Watt pro Stunde. Und dann, was ist meine Lebensdauer? Da nehmen wir an, 50.000 Stunden ist die Lebensdauer. Das sind bei der Nutzung von 12 Stunden am Tag, 220 Tage im Jahr, kommen wir irgendwo auf 13,5 Jahre. Das ist die Lebensdauer von dem Produkt. Und dann rechnen wir das hoch. Und dann können wir die Emissionen letztendlich reporten. Aber natürlich nur, wenn der Kunde den jeweiligen Strommix angibt.
Und gibt es jemanden, der dann verifiziert, dass die Annahmen okay sind? Also es gibt ja so die schönen, völligen Absurdbeispiele, die ich dann in der Vorlesung sehr gerne nutze, um zu erklären, wie wichtig oder welchen massiven Einfluss Annahmen haben, gerade wenn man in einem zumindest an der Oberfläche objektiven System wie Lifecycle Assessment die Annahmen einfach völlig verdreht. So, und dann gibt es das mein Lieblingsbeispiel, das wirklich komplett absurd ist, von einem Schweizer Professor, ich glaube die NZZ hat das dann auch sehr freudig reported, der einfach durch seine Annahmen nachweisen konnte, dass Commuting mit dem Fahrrad eigentlich schlechter ist als mit dem Auto, weil er nämlich annimmt, ganz kurz zusammengefasst, dass die Strecke sehr lang ist, 40 Kilometer, super viel Kalorien verbrannt, der Fahrradfahrer, und der isst natürlich voll nur Rindfleisch. Deswegen ist Fahrradfahren eigentlich schlechter als Autofahren. Das ist ein Beispiel, was natürlich komplett absurd ist. So. Aber wenn man jetzt bei dir die Annahmen revisitet, wenn du jetzt annimmst, es sind 50.000 Betriebsstunden, könntest du ja den Embodied Carbon pro Betriebsstunde relativ deutlich senken, indem du einfach annimmst, sind 70.000. So wie, wenn man sowas kommuniziert an den Kunden, gibt es da irgendeine externe Verifikation oder muss man die Annahmen dann sehr transparent machen, damit der dann zukünftig überhaupt vergleichen kann, wenn es jetzt andere Anbieter gäbe, die ähnliche Daten liefern, ob die gleichen Annahmen getroffen haben?
Ja, das ist wirklich ein Thema, da stehen wir auch am Anfang und da arbeiten wir uns gerade rein und die Diskussionen gibt es. Wir hatten neulich die Diskussion mit dem Kunden, wo ich natürlich gesagt habe, gut, wir nehmen jetzt an 10 Jahre, weil der Kunde nutzt die Anlage fast rund um die Uhr, ja, und die 50.000 Stunden, die sind nicht irgendwie aus der Nase gezogen, das ist bei uns eine Lagerlebensdauer, L10 Lagerlebensdauer. Heißt, nach 50.000 Stunden gibt es die Wahrscheinlichkeit von 10%, dass ein Lager ausfällt unter der Belastung. So, deswegen ist es erstmal sehr realistisch, weil dann müsste ich tiefer in die Maschine eingreifen, müsste wenn dann refurbischen oder ich kann mir auch eine neue kaufen. Was natürlich nicht gemacht wird in der Industrie. Dann wird der Instand gesetzt, der Lager getauscht, Rollen getauscht, Wellen getauscht und die Maschine weiter betrieben. Und dann gab es eine ganz klare Vorgabe vom Kunden, Lifetime 20 Jahre. Warum 20 Jahre? Weil das die Zeit ist, wo dann die Anlage abgeschrieben ist. Also heißt, es ist die planen, dass sie Anlagen 20 Jahre betreiben. Aber ihr wisst ja selber, man auch gerade jetzt bei mir im Industrieofenbau, mein erster Job nach dem Studium, da war ich vor Anlagen gestanden, die sind in den 40er, 50er Jahren gebaut worden. Ja, und dann denke ich mir, wow, Lifetime, 80 Jahre, saubere Geschichte. Und was passiert dann? So ein Industrieofen, das ist ja nur eine Blechhülle, 120 Meter lang, zugestellt mit Tonnen an Feuerfeststeinen und die haben nichts. Ja, die funktionieren Ewigkeiten. Und was wird dann gemacht? Dann stellt man einen neuen Schaltschrank hin mit einer S7 statt einer S5 und einer Siemens Simatic. Man einmal alle Kabel neu, alle Thermoelemente neu, alle Motoren neu und der Ofen ist in Anführungsstrichen wie neu. Ja, und kann wieder weiter betrieben werden. Und genau, und das sind so die Sachen, diese Feinheiten, die müssen in dieser Systematik noch betrachtet werden. Weil eigentlich, ich habe das neulich, wir sind immer schön, wir machen hier bei uns immer einen kleinen Stammtisch alle 2 Monate. Und da war ein guter Freund von mir gegenüber gehockt, der Maggi, und der sagt, naja, Tobias, am nachhaltigsten ist doch, wenn ich meinen alten Opel Astra ewig fahre. Und da komme ich dann echt ins Grübeln und denke mir, naja, so ganz so Unrecht hat er nicht, weil das Embodied Carbon, das verteilt sich ja auf die kompletten Jahre der Nutzung. Und wenn ich überlege, Opel Astra, ein 1,6 Liter Motor, Benzin von den Emissionen, auch wenn er in den 90ern gebaut wurde, dürfte er gar nicht so schlecht sein. Ja, also auf jeden Fall besser als irgendwie ein 3 Liter 6 Zylinder. Dann müsste ich, ohne ihm jetzt da wirklich, ohne jetzt da fundiertes Wissen zu haben oder das kalkuliert zu haben, müsste ich ihm da fast recht geben, so vom Gefühl her. Ja, und das ist es, das ist ja genau unser Thema, der Wegschmeißkultur. Ja, wir reparieren nicht mehr, wir schmeißen weg. Ja, wenn ich überlege, früher hat man Schuhe zum Schuster gebracht, heute fahren wir zum Puma Outlet oder zum Adidas Outlet, ja, und feuern die Schuhe in die Tonne. Und das ist sowas, das muss halt auch noch mit aufgenommen werden in diese ganze Systematik. Bekommen Firmen was gut geschrieben, wenn sie sagen, ich habe eine Altanlage, die ist 30 Jahre alt und ich erneuere die. Oder ich setze die wieder in Stand mit neuer Steuerungstechnik, effizienteren Motoren und so weiter.
Jetzt nochmal kurz aufbauend auf die Frage, die Moritz gestellt hat. Und du hattest das am Eingang schon erwähnt. Es gibt momentan nicht so viele Firmen, die LCAs machen und eben PCRs ermitteln. Ich meine, das machen viele Firmen mittlerweile dann doch ein bisschen häufiger. Aber nichtsdestotrotz Standard. Das ist jetzt so ein bisschen die Einleitung, die ich mal droppen wollte. Da stellt sich bei mir die Frage, weil du ja schon selber sagtest, ihr seid dabei in Gesprächen. Du hattest jetzt gerade erwähnt, mit Kunden versucht ihr dort irgendetwas auf die Beine zu setzen, sei es jetzt 20 Jahre Lebensdauer, damit der auch in der Lage ist, das mit irgendwem zu vergleichen. So, das ist aber jetzt der eine Kundenfall. Ne? Meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung, unterhaltet ihr euch auch mit Standard-Zertifizierungsinstanzen, um dort auch irgendwo eine Vergleichbarkeit zu erwirken, die über den einzelnen Kundenfall hinausgeht? Also habt ihr auch schon Gespräche auf Standardebene?
Mhm, ja. Ja, wir haben uns ein Netzwerk aufgebaut in Europa mit verschiedenen Fachleuten, mit verschiedenen Programmhaltern, Institutionen, die sich natürlich tiefer mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Und da diese Programmhalter, das sind auch diejenigen, die dann Typ 3 EPDs letztendlich publishen auf ihrer Homepage, um halt eine gewisse Transparenz herzustellen. Und diese Programmhalter entwickeln PCRs. Das sind Product Category Rules. Heißt, da werden Regeln zur Erstellung einer gewissen Produktgruppe. Ja, bei uns jetzt Industriegüter. Also es gibt keine Produktgruppe, die heißt Belt Conveyor, ja, sondern das sind dann allgemein Maschinen, Anlagen, Industrieprodukte. Ja, und da wird dann runtergeschrieben, wie so eine LCA, EPD, mit welchen Grenzen die zu erstellen ist, sodass sie in Anführungsstrichen standardisiert ist und auch prüfbar ist. Genau. Und da sind wir natürlich mit verschiedensten Leuten, Unternehmen in Kontakt, um uns da auch in dieses System einzufügen. Genau, was ich an dem System auch so ein bisschen kritisieren muss, was ich in Frage stelle. Wir haben zum Beispiel Kunden, die sagen, die möchten das nicht, dass die Produkte, die Anlagenteile öffentlich dargestellt werden, weil du musst ja alles angeben. Als wenn wir jetzt bei so einem Programmhalter ein Produkt implementieren, dann steht da ganz klar, das ist der K-Move Belt Conveyor der Firma Körber Supply Chain, verantwortlich Tobias Kuchers. Da stehen alle sensiblen Daten drinnen, was für mich jetzt kein Problem wäre. Ja, aber wir fangen mittlerweile an, EPDs für Anlagen zu machen. Und da würde dann drin stehen, Kunde XY am Standort Z. Und das möchten die nicht. Die sagen, wir möchten das für unser Reporting. Uns ist wichtig, dass es extern verifiziert wird, also eine EPD Typ 3 ist, ja, für dieses Gewerk, was ihr uns da reinstellt in die Halle. Aber wir möchten das weiter benutzen, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu tracken, beziehungsweise es mit diesen zu vergleichen. Ja. Und wir möchten uns da auch verbessern. Und für uns ist es auch ein Faktor, weil wir reporten es wieder weiter an die SBTI. Ja, und die SBTI, das ist dann auch ein Programmhalter, der sitzt in den Staaten. Und hier tun große Unternehmen ihre Klimaziele einstellen und zusammen mit einer Roadmap und auch diese Roadmap mit einem Nachhaltigkeitsbericht jedes Jahr zu bestätigen, um halt für ihre Kunden Transparenz zu schaffen. Da sind jetzt mittlerweile 6.000 Unternehmen drin, unter anderem auch die Körber AG. Wir sind auch im SBTI vertreten. Und da stehen ganz klar unsere Nachhaltigkeitsziele drin. Transparent für den Endkunden.
Lass uns nochmal ein Stück zurückgehen in deinen ganz konkreten Prozess. Wenn du jetzt quasi als derjenige, der die Daten gesammelt und zusammengebastelt hat und mit Werten für oder Vorgaben quasi kommst und sagst, hier, wir haben uns abgestimmt, muss jetzt 10% weniger Energie verbrauchen in der Nutzungsphase zum Beispiel, und dann wirfst du das über den Zaun in die Entwicklungsabteilung und da sitzen dann ein Haufen Konstrukteure und Konstrukteurinnen, die damit jetzt irgendwas machen sollen oder die das umsetzen. Was kann denn da eigentlich überhaupt passieren, wenn ich mir ich bin jetzt jemand, der sich eher für den Transportteil klassischerweise interessiert, und ein Gurtförderer für mich ist ein Gurtförderer, ist ein Gurtförderer, die sehen alle gleich aus, natürlich nicht, aber für mich schon. Was kann ich denn da machen, wenn ich jetzt hier der Konstrukteur bin und der Tobias sagt, so jetzt 20% weniger, was sind denn so Hebel?
Also was immer ein Hebel ist, ist Masse. Masse. Wenn ich weniger Masse habe, habe ich weniger Embodied Carbon. Es kommt natürlich auch darauf an, woher kommt die Masse. Ja, man, wir haben, es gibt, gibt KPIs für Stahl und für Aluminium. Der KPI oder der Emissionswert von Aluminium ist wesentlich schlechter. Wenn ich jetzt natürlich meinen ganzen Förderer umbaue auf Alu und senke meine Masse um die Hälfte, aber mein Emissionswert von Alu ist viermal höher, ja, dann ist mein Emissionswert später zweimal höher. Ja, heißt, es ist ein Wechselspiel. Es ist ein Wechselspiel aus Masse, aus Material, aus Funktion, aus Performance. Ja. Das ist wie, das ist beim Vergleich auch immer schön, ein Auto, Auto ist immer super. Das Auto ist ja des Deutschen liebstes Kind. Und die geben ja ihre Verbräuche, aus denen dann die Emissionen entstehen, ja immer nach einem gewissen Standard an. Und für einen Normalsterblichen in Deutschland ist es unmöglich, diesen Verbrauch zu erreichen. Ja, und das ist dann auch immer an den Kunden gelegen, wie bediene ich mein Produkt oder mit welcher Performance fahre ich den Gurtförderer mit 1 Meter pro Sekunde oder mit 2 Meter pro Sekunde. Ja, weil meine E-Klasse verbraucht auch nicht 6 Liter, wenn ich mit dem Anhänger, 5 Leuten Gepäck und einem Dachgepäckträger mit 200 den Berg hochfahre. Ja, dann schluckt sie halt auch 18 Liter. Und das ist genauso, ist es da auch, heißt, wo ist der optimale Betriebspunkt? Ich fahre die Anlagen so schnell wie nötig, so langsam wie möglich. Ja, das ist auch dann letztendlich eine Einstellungssache später im Gesamtsystem. Und ich muss mir überlegen, mit welcher Mechanik, mit welchen Umlenkrollen, mit welchen Dimensionen bewege ich den Gurt auf dem Gurtförderer vorwärts? Und wie kann ich dieses Wechselspiel an beweglichen Komponenten so optimieren, dass meine Energieeffizienz runtergeht? Und da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Wir haben das ausgewertet. Ich bin am Ende auf 5, 6 Faktoren gekommen, die ich aber jetzt hier nicht publizieren werde, weil das natürlich ganz tiefe Internas sind. Aber wir haben die Möglichkeit, da das so hin zu optimieren, dass zum Beispiel unser Verbrauch im Normalbetrieb oder unser Verbrauch, Maximalverbrauch und unser Minimalverbrauch sehr weit differieren. Und das in Abhängigkeit verschiedenster Faktoren. Und die können mechanisch sein, die können einstellungstechnisch sein. Genau, die können vom Design abhängen.
Was ist mit Dingen, die vielleicht zunächst mal eher unkonventionell wirken? Ich habe vor 1, 2 Episoden darüber gesprochen, dass ich in New York bei Macy's war im 6. Stock und da gibt es eine Fahrtreppe aus Holz, die ist 100 Jahre alt oder so, die läuft halt immer noch. Ist das was ihr euch anguckt? Also weniger Masse, also weniger Stahl, macht irgendwie, macht intuitiv Sinn, aber auch andere Werkstoffe, die potenziell einen besseren CO2-Fußabdruck auch pro Menge haben?
Ja, das machen wir. Das ist genau der Punkt. Also gestern kam gerade ein LinkedIn-Beitrag raus über einen unserer Förderer, das ist auch ein Thema von mir, den wir komplett aus Holz gebaut haben. Also da ist es die Seitenwangen, das Grundgestell, das Abtragsbett, nur die Umlenkrollen, alles was beweglich ist, war dann nochmal implementiert in Blech. Komponenten und waren halt auch notwendig, um halt Kugellager zu implementieren. Im Holz kann ich keine Kugellager einschlagen, weil das würde sich nach und nach aufarbeiten. Aber das ist ein Thema, dem haben wir uns angenommen. Das ist auch das Schöne bei Körber. Da nimmt man dann für so ein Thema, um es zu erarbeiten, auch Geld in die Hand, ja, ohne zu wissen, was am Ende wirklich rauskommt. Aber das hat ein Mitarbeiter links und rechts des Weges geschaut, hat gesagt, hey, ich habe eine Idee, lass uns das mal ausprobieren, lass uns da innovativ werden und dann heißt es bei uns im Unternehmen, ja gut, das machen wir. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir danach am Ende Geld verdienen, ja, die ist nicht ganz so hoch jetzt auf den ersten Blick, aber wir müssen es machen, um zu schauen, ob wir daraus andere Sachen ableiten können, andere Möglichkeiten oder auch um die Erfahrung ins Haus zu holen. Und da haben wir mit einem Dienstleister oder mit einem Lieferanten aus Chemnitz zusammengearbeitet und der hat für uns diesen Holzförderer gemacht.
Wenn wir jetzt abschließend einmal in die Zukunft gucken, was glaubst du, wie ist so die Entwicklung dieser ganzen LCA und Objektivierungsthematik in der Intralogistik und darüber hinaus so in den nächsten 10 Jahren? Ist es in 10 Jahren Standard, dass wir für alle möglichen Maschinen, Produkte und so weiter, und es umfasst potenziell auch Konsumgüter und so weiter, dass wir einfach wissen, was da drin steckt und das zur Entscheidungsfindung nutzen können? Oder sagst du, als jemand, der das macht. Also viel, viel zu komplex, das für alles zu machen. Sieht man, siehst du keine Möglichkeit, das zu automatisieren und so weiter. Was ist so dein Blick in die Zukunft?
Boah, die Zukunft, das ist schwierig. Es ist natürlich auch immer ein politischer Faktor. Wie wird das Ganze von der Politik mit unterstützt? Wie stellen sich jetzt dann die Weichen in Europa? Neben dem Faktor Politik gibt es auch den Faktor Wirtschaft. Und da kommt es auf die großen Unternehmen drauf an. Und wenn die großen Unternehmen, die Geldgeber für die kleinen Unternehmen sind, auf das Wert legen, dann wird sich das Thema weiter intensivieren. Und wenn die Großen an die kleinen Unternehmen diese Forderung weitergeben, dann müssen die kleinen Unternehmen investieren in das Thema. Ja, weil sonst verschwinden sie nach und nach von der Bildfläche und sonst wird ihnen nach und nach das Auftragsvolumen wegbrechen, weil sich die Unternehmen natürlich auch dann für das Nachhaltigere entscheiden. Also für mich ist das ganz klar ein zukunftsweisendes Thema. Und wir sind es auch unserer Gesellschaft einfach schuldig. Wir können nicht weiter Raubbau an unserer Natur und an der Natur anderer Menschen betreiben, um uns dann da zu bereichern. Also es ist was Gesamtheitliches. Und das in meinen Augen ist es ein wichtiges Thema und das wird weiter im Fokus sein. Aber ob der Fokus sich verschärft oder ob der Fokus sich etwas abschwächt über die nächsten 5 Jahre, das würden wir einfach sehen. Aber früher oder später werden wir nicht drum rumkommen, bewerten zu können, was für einen Impact die Erzeugung, die Nutzung verschiedener Produkte für die Umwelt, für die Gesellschaft und für ein soziales Gefüge haben.
Sehr gut. Tobias, ganz vielen Dank für die vielen Einblicke in, wie das funktioniert, was die Abkürzungen heißen und so weiter. Wir entlassen dich jetzt wieder dankbar für deine Insights in dein richtigen Dayjob, in die Excel-Tapeten mit den vielen Daten. Und dann sind wir gespannt, wo sich das hinentwickelt und ich google mir gleich mal so ein paar EPD zusammen und guck mal, was da tatsächlich drin steht. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Timo, Moritz, vielen Dank.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.